Liebe Steilzeitfreunde, Christian hier aus dem Schnitt mit einem ganz wichtigen Disclaimer. Die Folge, die ihr gleich hört, stammt von unserer Live-Aufnahme im Kultursommer 2025, die eigentlich auf der Bühne im kleinen Festungshof stattfinden sollte, aber wetterbedingt in den Festungskeller umziehen musste. Da hatten wir leider auch nicht kompletten Zugriff auf die Technik von Kultur 123, weswegen wir an manchen Stellen etwas improvisieren mussten auf die Schnelle. Hat leider jetzt den Nachteil, dass meine als auch Volkers Stimme sehr häufig übersteuern. Ich habe mein Bestes versucht, das im Schnitt noch irgendwie runterzuregeln, aber dummerweise ist es so, schlechte Aufnahme rein, schlechtes Ergebnis raus. Deswegen Disclaimer vorab, hört diese Folge am besten nicht mit Kopfhörern, sonst kann es an einigen Stellen etwas zu laut werden. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß bei Folge 51 mit Volker Cimbala live beim Kultursommer 2025. Nochmal ein kleiner Lautstärketest. Einmal Daumen hoch auf die letzte Reihe, ob das passt. Der OB sagt Daumen hoch, dann passt das. Perfekt. Dann, ich weiß, es ist eigentlich war geplant, Intro läuft, wir kommen auf die Bühne, wir machen ein bisschen Cha-Cha-Cha zur Musik und dann erzählen wir irgendwas und holen dann den Volker dazu. Jetzt ist es ein bisschen improvisiert, es ist ein bisschen... Ja, der Witterung angemessen. Volker sitzt schon da, aber den ignoriert er jetzt mal ganz kurz. Weil so läuft eine klassische Steilzeit-Podcast-Folge. Der Gast, die Gästin ist erstmal komplett außen vor. Und ich stelle die Frage, hallo Stella, wie geht's dir?
Hallo Christian. Jetzt ganz okay, würde ich sagen. Und dir so?
Ich habe mir vorhin einen Weizen geholt und es steht, glaube ich, daneben. Oder ich habe mir einen Weizen holen lassen. Dankeschön an Nico. Ich mache heute ein bisschen den Urban Priol. Ich erlaube es mir, auf der Bühne gut sichtbar ein Weizenbier zu trinken. Und ich habe mit Nico, wo sitzt du? Da hinten. Schon mal den Deal ausgemacht, wenn ich irgendwie mich bemerkbar mache oder sowas, dann wäre es lieb, wenn du mir noch eins holen könntest. Einen riesigen Applaus. Erstmal, also einen riesigen Applaus erstmal dafür und dann nochmal einen riesigen Applaus dafür, dass wir jetzt nochmal so notgedrungen, wetterbedingt hier ins Museum ausweichen konnten. Da auch nochmal einen riesigen Applaus für Nico. Was wäre die Kultur, wenn wir nicht improvisieren würden? Und schön, dass ihr vor allem so zahlreich da seid. Jetzt sind wir in einer Sitzposition, wo wir nicht alle sehen können. Das ist auf der Bühne draußen eigentlich schöner, aber vielleicht hilft es uns auch ein bisschen. Genau, wir starten mit einem Cold Opening. Das haben wir jetzt gemacht und du hast einen Tagesspruch dabei.
Ja, das stimmt. Bevor ich den Tagesspruch hier vortrage, möchte ich nochmal ganz kurz, also ich bin schon sehr überwältigt, wie viele Leute hier sind, bin super, super, super froh. Ich weiß, dass mindestens 70% wegen Volker hier sind und vielleicht, wir sind noch so nice to have, würde ich sagen. und ich weiß auch, dass Volker super aufgeregt ist, wie alle unsere Gäste im Übrigen, also fast alle, die bei uns sitzen. Einige davon sind hier auch unter euch. Finde ich total schön, dass hier noch so Steilzeit-Alumni da sind. Muss aber gar nicht sein, glaube ich. Das kriegen wir schon gleich raus. Also vielen Dank auf jeden Fall an euch alle, dass ihr hier seid. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, hier runter zu gehen. Spätestens wenn es dann draußen vor den Fenstern runterregnet, freue ich mich total, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und jetzt kommt der Tagesspruch, der immer ein bisschen natürlich mit unserem Gast zu tun hat. Und der ist: Fotografieren ist mehr als auf den Auslöser drücken, von Bettina Reims. Kennst du die? Okay. Also, die ist, genau, jetzt wäre ein guter Moment, dein Mikrofon einzuschalten. Diese französische Fotografin.
Nein.
Okay, immer noch nicht, alles klar. Herzlich willkommen, Volker. Schön, hallo, dass du da bist. Richtig, richtig cool. Wir haben uns sehr gefreut hier auf diese Folge und in der Regel bin ich auch tipptopp vorbereitet, was so Biografie recherchieren und Zeug angeht. Aber wie so oft bei Menschen, die für die Zeitung arbeiten, erfährt man über diese Menschen ganz wenig in der Zeitung. Das heißt, ich weiß eigentlich fast nichts über dich.
Ach komm.
Außer das, was wahrscheinlich auch alle anderen wissen oder viele von euch wissen, die Volker immer so ein bisschen in der Stadt rumgeistern sehen. Ich weiß, dass dein erstes Wort angeblich Foto war. Ist das ein Hoax? Ist das Quatsch? Oder stimmt das?
Das steht auf der Homepage, gell?
Ist das Marketing?
Ja, das hat mein damaliger Partner hat das reingesetzt. Das stimmt nicht.
Das ist ein bisschen enttäuschend, aber ich hätte es dir auch geglaubt auf jeden Fall.
Aber meine Eltern sind da, die können euch sagen, was das erste Wort war. Ja,
ja, dann wäre jetzt der gute Sekunden Moment. Nicht Foto. Aber ich habe wirklich ganz wenig, also ich weiß, dass du seit den 90er Jahren fotografierst.
91,
ja. Seit 91?
Nee, 90, genau, ja.
Für die Zeitung auch oder generell? Erzähl mal ein bisschen, du bist Fotograf, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Da ist mein Vater eigentlich dran schuld. Der hat mir mit 14 eine abgelegte Kamera gegeben. Mein Vater hat mir mit, glaube ich, 13, 14 eine abgelegte Kamera gegeben. Und damit habe ich einfach angefangen zu fotografieren. So hat das angefangen.
Ich glaube, du musst dein Mikro ein bisschen mehr...
So
oder am besten, also ein bisschen muss man den Oberarm anstrengen.
Okay. Und dann habe ich die überall mit mir rumgeschleppt und von meinem Konfirmationsgeld habe ich mir dann meine erste richtige Kamera gekauft und habe mit dem Freund, der auch da ist, angefangen zu fotografieren. Und so hat das angefangen.
Was waren so deine ersten Motive? Also war da schon klar, ja geil, ich mache Zeitung?
Irgendwelche oder? Blumen am Hollachgraben oder...
Heutige WhatsApp-Mutti.
Tabletop-Fotografie gemacht. Okay. Wir haben zum Beispiel das Wall-Cover irgendwo hingestellt von Pink Floyd, das Cover und Motorräder davor gestellt und die dann ausgeleuchtet und so haben wir angefangen zu fotografieren.
Okay, das heißt, wie alt warst du da ungefähr? Konfirmation 14, 15?
14, 15, ja genau, ja.
Und hat sich das dann, also ich weiß auch zum Beispiel überhaupt nicht, warst du in Rüsselsheim auf der Schule?
Ja, ich war auch auf einer Schule, ja.
Möchtest du sagen, auf welcher? Oder?
Ich war auf vielen Schulen, ich war auf der Ebert-Schule, sag ich schon, auf der Humboldt-Schule, ich war auf der Büchner-Schule, dann war ich in Groß-Gera auf der Schule in der Darmstädter Straße. Ja, und dann habe ich dann Lehre gemacht. Aber nicht als Fotograf.
Sondern?
Als technischer Zeichner.
Ach krass, beim Opel?
Nein, bei Schott in Mainz.
Ach krass, ja. Beim Glasschott, ja.
Opel wollte mich nicht.
Was?
Ja.
Wie kam das, dass du eben nicht als Fotograf deine Ausbildung gemacht hast? Also war das dann einfach auch während du Teenager warst nicht mehr aktuell?
Ich habe das gar
oder?
Nicht im Kopf gehabt, dass ich das will. Und im Zivildienst hat ein Freund von mir, der Kalli Knöß, der hat eine Seite aufgemacht in der Zeitung und sagte, du kannst doch fotografieren, entwickeln, willst du nicht ein bisschen was machen? Und so habe ich während dem Zivildienst quasi mich selbstständig schon gemacht und habe angefangen zu fotografieren.
Krass. Und die Ausbildung aber nebenher noch fertig gemacht?
Die war beim Zivildienst schon fertig, genau. Ja.
Und hast du jemals in dem Beruf gearbeitet?
Nein.
Okay. Das heißt, kannst du mir ein bisschen mehr erzählen zu dieser Zeitungsgeschichte? Also wie... Hast du dann sofort gesagt, ja? Hast du die Zeitung selbst abonniert gehabt auch? Oder?
Nein, die Zeitung lag bei uns jeden Tag auf dem Tisch, das ist zu Hause. Und ich habe dann gesagt, na klar, mache ich das, weil ich habe ja gern fotografiert. Und dann bin ich einfach hin und habe angefangen, im Februar 1990 die ersten Termine zu machen. Ja. Und habe sie selbst entwickelt und habe sie abgegeben.
Wie war das mit dem Entwickeln? Ich kenne, die Geschichte erzähle ich öfter und ich weiß aber gar nicht, in welchem Kontext. Ich glaube, die hat mein Vater mir mal erzählt, der auch heute hier ist, von irgendeiner Badewanne in den Redaktionsräumen zum Entwickeln. Das war aber beim Echo, richtig? Und du warst von Anfang an bei der Mainspitze?
Nein, ich habe beim Echo
angefangen.
Ich habe im Februar... 1. Februar im Echo angefangen, bin aber gleich im Juni zur Mainspitze gewechselt.
Warum?
Weil es da mehr Geld gab.
Fair. Finde ich nachvollziehbar, ist okay.
Ja.
Aber hast du von dieser Badewanne jemals was gehört?
Ich kenne die Badewanne.
Okay,
ich kenne noch die Badewanne in der Mainspitze. Also es gab überall Badewannen. Es gab auch in Wiesbaden eine Kurierbadewanne. Es gab überall Badewannen.
Weil Redaktionsräume immer in Wohnungen waren? Oder?
Ja, weil es dann irgendwann Bad gab und das konnte man dunkel machen und dann hat man Vergrößerer reingestellt und dann hat man Chemie reingestellt und dann konnte es entwickeln.
Irre. Du hast neben mir Luft geholt, wolltest du was gerade sagen?
Diese aufbauen auf dieser Bestürzung, dass du beim Echo angefangen hast, dann zur Mainspitze. Also dann, wir haben ja hier Miss Rüsselsheimer Echo ja letztendlich sitzen. Wie bist du denn beim Echo gelandet und warum bist du nicht zur Mainspitze gegangen?
Weil die Mainspitze mir nicht die Kultur geben wollte.
Da war der Dudek drin.
Korrekt.
Ja, keine Chance.
Aber mehr Geld? Also es klang so, dass da irgendwie besser bezahlt worden ist.
Also man muss auch, glaube ich, dazu sagen, dass ich doch einer anderen Generation angehöre tatsächlich als dir. Ich glaube, die Bezahlung bei dir, weil damals, es war, glaube ich, grundsätzlich was anderes bei der Zeitung damals, oder? Ich meine, du hast ja das alles noch mitbekommen. Also als ich angefangen habe...
Nee, nicht viel anders.
Erzähl mal, was meinst du? Wie meinst du nicht viel anders?
Also die Honorare waren schon immer niedrig in der Zeitung, ja. Und das ganze System hat sich nicht verändert. Das ist genauso, wie du eingestiegen bist, ist es genauso gelaufen, wie ich eingestiegen bin.
Echt, das finde ich total spannend, weil ich weiß, als ich beim Echo angefangen habe, habe ich noch Geld bekommen für Fotos. Also ich habe gar keine Ahnung von Fotografieren, ne? Also, aber das
hatte ich auch nicht.
Ja, aber dann erzähl doch mal, wie bist du denn da reingekommen? Also,
ich habe im Kettibodigenbusch Konfirmandenunterricht mitgeholfen, habe eine Fotogruppe gemacht und da war ein Labor. Und der Redakteur, der zur Mainspitze gegangen ist, war der Zivildienstleistende aus dem Kittibu. Und der hat dann gesagt, du hast gesehen, dass du das kannst, komm mit, ich brauche jemanden. So hat das angefangen, ganz einfach.
Was war dein erster Termin? Weißt du,
das erster Termin war die Gruppe Tura im Festungskeller, ein Konzert. War das erste Termin.
Und wusstest du schon so intuitiv, was du machen musst? Oder also bist du so ein Naturtalent einfach gewesen?
Als Fotograf weißt du schon, was du machen sollst. Also du musst die Band fotografieren, sie muss scharf sein und sie muss ausgeleuchtet sein. Das geht dann schon. Ja.
Zum Beispiel, also ich, das kann ich ja jetzt hier sagen, wenn ich fotografiere, dann ist immer Automodus. Ich meine, auch nochmal hier an meinem Papa, der hat mir schon, glaube ich, tausendmal erklärt, wie das funktioniert mit der Blende und mit dem ganzen anderen Kram. Es will nicht, ich check's nicht. Vielleicht bin ich auch einfach faul. Kann schon sein.
Das ist aber nicht schwer.
Erklär's mir doch nochmal.
Nicht hier.
Okay, in der Pause.
Nein, du musst gucken, heutzutage ist es ja viel einfacher. Früher musstest du einen Film anlegen, musstest dir überlegen, wie viel Aser hat er, was hast du für Licht. Und dann weißt du beim Sport, dass du eine schnelle Verschlusszeit brauchst, dass die Menschen auch eingefroren werden. Und das, ja, und dann stellst du dementsprechend ein. Und wenn du das Schärfentiefe haben willst, musst du die Blende zumachen, dass du viele Objekte scharf kriegst. Achtung.
Achtung. Nee, ich möchte mich gerne an diesem Fotoerklärkurs mal anschließen. Ich weiß nicht, wie häufig ich mir schon diese Schemata mit Blenden, Öffnungszeiten, allem Möglichen, was du dann machen kannst, mit Hintergrund unscharf, scharf und sowas. Ich habe es nie hingekriegt. Und ich habe auch beim Fotografieren, ich habe mir irgendwann mal die Spiegelreflex von meinem Vater ausgeliehen und bin dann da rum und habe fotografiert und habe dann gedacht, okay, irgendwie gehst du auch immer in den Automodus. Und dann habe ich angefangen, einfach monochrom, also schön schwarz-weiß zu machen, weil da machst du nichts falsch. Bei schwarz-weiß macht man absolut nichts falsch. Aber ich wollte jetzt mal ganz kurz fragen.
Danke.
Also ich habe für mein Gefühl daran nichts falsch gemacht. Okay, ich wollte mal ganz kurz fragen, weil hier neben sitzt Michi, unser Haus- und Hof-Steilzeitfotograf. Worauf steht gerade die Kamera? Den wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich übergebe das Mikro wieder und jetzt darfst du mir erklären, warum Schwarz und Weiß doch...
Ja, weil du willst ja auf der Farbe, der Schwarz-Weiß fotografierst, willst du ja gewisse Sachen scharf und unscharf haben. Und das ist egal, ob du Farbe oder Schwarz-Weiß hast, das ist das Gleiche.
Aber ich weiß, was du meinst, weil ich finde auch, also manchmal fotografiere ich die Big Band und ich habe immer das Gefühl, die Schwarz-Weiß-Bilder sind immer toller. Die sind auch immer scharf. Das kann doch nicht sein, oder?
Nein, das kann nicht sein.
Oder ich bin
Nein,
einfach
das echt Schwarz-Weiß gut. Hat den Vorteil, die Farbe nimmt ganz oft, wie soll ich das sagen, wenn du ein Schwarz-Weiß-Foto hast, dann guckst du dir das Bild an, ohne die Farben verfälschen auch. Farben machen es bunter, ist jetzt das blöde Wort, aber du hast, wenn du ein Bild in Schwarz-Weiß und eine Farbe hast, hast du zwei unterschiedliche Bilder. Die haben einen anderen Ausdruck.
Ja, das verstehe ich schon. Also so allein die visuelle Ästhetik, die ist mir schon klar, aber also, I don't know. Das ist irgendwie auch schönere Ja, ich weiß auch, die sind einfach schärfer.
Also ich würde es ganz toll finden, wenn zum Beispiel abends mal eine Zeitung mit den Schwarz-Weißes, weil ich finde, dann ist die Zeitung einfach viel, die spricht dich ganz anders an.
Ich
finde
so.
Schwarz-Weiß-Zeitung super. Ja,
ja, der Historiker neben mir findet die Schwarz-Weiß-Zeitung bestimmt auch toll.
Ich finde sie ganz super und ich möchte nochmal darauf hinweisen, unsere Steilzeit-Gäste-Porträts sind immer schwarz-weiß. Wir können uns jetzt hier so hinstellen und sagen, ja, das hat ästhetische Gründe und das ist was ganz Tolles, aber es ist wirklich darauf basierend, dass ich nicht in Farbe fotografieren kann. Das ist der ganze Hintergrund. Also es hat keinen Arzi-Grund oder ähnliches, es geht einfach nur darum, die ersten Fotos in der ersten Staffel sind alle mit der Spiegelreflex entstanden. Und ich habe einfach gesagt, machen wir jetzt monochrom. Und jetzt passiert es mit dem Handy. Weiß ich nicht, ob ich das so laut sagen darf, aber die werden einfach auf schwarz-weiß gemacht. Und das ist jetzt so Steilzeit-Insider-Wissen. Also alle, die jetzt schon mal da gewesen sind und mich noch mit der Spiegelreflex vor sich stehen hatten, das ist der Grund.
Aber da muss ich auch dazu sagen, dass, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, es ist ja auch so, dass jetzt Redakteure oder freie Mitarbeitende Fotos selbst machen bei der Tageszeitung teilweise. Also ich weiß, dass das bei mir, beim Echo so war.
Schwieriges Thema.
Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, aber dass halt auch teilweise Handyfotos gemacht wurden. Und da, also ich bin zu einer Zeit gegangen, da war gerade so der Switch. Da, also mir wurde immer gesagt, Handyfotos nein.
Also ihr glaubt gar nicht, wie viele Handyfotos ich in der Zeitung habe. Ja? Es kommt nur darauf an, du musst es ja bedienen können wie eine Kamera. Du kannst ein Handy ja bedienen wie eine Kamera. Du kannst einen Schärfepunkt setzen, du kannst einen Ausschnitt wählen, du kannst, wie bei einer normalen Kamera, kannst du die Attribute auch verändern. Und dann ist das Bild leider genauso gut.
Ja, also ich...
Ja, es ist so, ja.
Ist ja auch irre, dass Handykameras, was die mittlerweile an Auflösung haben, also meine ersten Handys.
Ja, nicht nur
so
die Auflösung.
5 alles, Megapixel.
Wenn du beim Handy auf einen Auflöser drückst, dann hast du so viele Rechenvorgänge schon im Handy drin, bevor du das Foto siehst, dass Rauschen wegkommt, dass das passiert. Das sind so viele Sachen, die da schon passieren, die beeinflusst du gar nicht. Und dann kannst du relativ gut ein schönes Bild machen.
Was machst du lieber?
Ich fotografiere mehr mit der Kamera, natürlich. Warum? Aber im Urlaub, weil das ein anderes Fotografieren ist. Also wenn ich in Urlaub war, habe ich früher, ich weiß noch, wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich eine Fototasche dabei gehabt und habe mich totgeschleppt im Urlaub, ja. Und heute mache ich das alles nicht mehr. Heute habe ich ein Handy dabei im Urlaub, ja.
Als du dann so ein bisschen für die Zeitung gearbeitet hast, war dir dann klar, das ist nicht nur eine Zwischenstation oder war das von Anfang an vielleicht auch so, dass du schon wusstest, das mache ich mein Leben lang?
Ja.
Krass, warum?
Ja, weil es einen Heidenspaß macht. Es ist einfach, ich habe gerade gestern Abend wieder im Waldschirmbad afrikanisches Festival. Leider waren ganz wenig Leute da, weil wieder viele auf die Wetter-App geguckt haben und sind nicht gekommen, finde ich ganz schade. Und du kommst an und bist fremd und dann habe ich ein kleines Mädel gesehen, ein schwarzes Mädel, die spricht mich an und dann bist du schon mal irgendwie in dem Termin, kriegst was mit, kriegst einen Eindruck und dann kommen die Menschen auf dich zu, dann fotografierst du was und dann lacht dich einer an und du bist immer in dem Geschehnis drin. Und das macht Riesenspaß. Du lebst einfach mit dem Termin jedes Mal. Ja?
Also es ist schon, würdest du sagen, es braucht schon als Zeitung, speziell als Zeitungsfotograf eine menschliche Komponente oder grundsätzlich als Fotograf?
Du musst dich zumindest einen gewissen Teil einfühlen können. Du musst ja auch das passende Foto machen und du musst mit den Menschen umgehen. Das gehört schon dazu. Ja?
Und wie schwierig ist das manchmal?
Es ist meistens nicht schwierig, aber es gibt natürlich auch Termine, wo die Chemie nicht stimmt, wo die Menschen sich nicht fotografieren lassen wollen. Oder du kommst auf einen Termin, wie soll ich sagen, wo die Menschen nicht erfreut sind, dass du da bist. Das passiert ja auch. Dann musst du halt so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Das geht aber auch meistens ganz gut.
Mich interessiert natürlich total, also wir haben uns ja... wir sind uns, glaube ich, so zum ersten Mal so begegnet, natürlich als Konkurrenten. Hat es bei Terminen.
Oder du warst ein Konkurrent, ja klar warst du ein Konkurrent, gar keine Frage.
Also nicht fachlich.
Das geht nicht um das Fachliche, also ohne dich hier irgendwie, aber wenn du bei einer Zeitung bist und du bist es gewohnt, dass der Fotograf auf den Termin geht mit seinem Schreiber. Und dann kommt ein junges Mädel mit einem Block und mit einer Kamera. Und dann in dem Moment bist du eine Konkurrenz, das ist so.
Krass, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass du genervt warst von mir so sehr. Also du hast es vielleicht gut, vielleicht hast du es gut überspielt, ich weiß es nicht.
Von dir nicht, nein. das ist natürlich, wenn du das lange machst und du bist es gewohnt, ich habe ja nicht nur in Rüsselsheim fotografiert, auch in Wiesbaden, in Frankfurt und sonst noch irgendwo. Und da war das immer so, es kommt der Fotograf und die Schreibende zunft. Und das war, du warst so ein Team, du hast dich abgesprochen, was machst du? Und das läuft dann so und dann ändert sich dieses Bild. Das ändert sich ja gerade immer mehr. Ja? Und das ist natürlich, das freut den Fotografen kein bisschen.
Ja? Also falls es dich beruhigt, ich habe immer lieber geschrieben als fotografiert.
Das musst du mir gar nicht sagen. Das,
ja? Die schreibende Zunft, das klingt so schön. Das klingt so schön. Jedenfalls, also ich habe immer größten Respekt gehabt, weil ich immer gedacht, oh mein Gott, der Volker, und der macht so ein krasses Foto jetzt und ich hier mit meiner kleinen Dolly-Kamera und so. Aber also Konkurrenz hin oder her, wie geil ist es, zwei Zeitungen gehabt zu haben? Das musste ich jetzt nochmal, also natürlich ist hier auch, wir sind hier auch Meinungspodcast, ne? Ich bin hier zwar irgendwie auch in einer journalistischen Form, aber ich, also ist meine persönliche Meinung. Ich fand es auch gut, dass da zwei Zeitungen rumgelaufen sind.
Ich muss ja so ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ja,
das verstehe ich. Also muss auch gar nichts dazu sagen.
Doch, ich sage gerne was dazu. Das Schöne ist an der Geschichte, es sind zwei Zeitungen. Du sitzt in der Redaktion, es kommt ein Thema auf, irgendwas passiert, irgendwas Großes passiert. Und dann sagt der S-Redakteur, aber das machen wir aktuell. Wir müssen vor dem Echo sein. Wir haben einen späteren Andruck. Und dann fängt es an, dann fängt dieser Job eigentlich jetzt richtig geil, an. Ja. Und dann fängt es an zu kitzeln. Mhm. Das hast du heute nicht mehr, weil es ist eine Zeitung. Und ob du das, also nichts gegen die Zeitung, aber ob du heute Morgen oder in drei Wochen das Bild druckst, das Thema, du hast keine Konkurrenz, außer die anderen Medien, die rumschwirren. Aber du hast keine eigentliche Zeitung mehr, wo du sagst, oh, die können es morgen haben, die haben das Bild, die haben das gekriegt. Das war halt früher. Da hast du schon geschwitzt manchmal und das war auch ziemlich cool.
Ich fand das auch ziemlich cool. Ja. Also ich höre hier so auch so latente Zustimmung. Hier sind auch Leute im Publikum, die wahrscheinlich noch nie eine Zeitung in der Hand hatten. Ja, vielleicht doch schon. Oder aber die, das hoffe ich, ehrlich gesagt. Oder die zumindest keine Zeitung mehr abonniert haben oder so. Also das kann ja durchaus sein. Ich glaube, die Zeitungslandschaft oder die Medienlandschaft, die gerade im Lokalen, hat sich total verändert.
Du hast doch niemanden gehabt, der ein Foto in Facebook gepostet hat. Weil die haben am nächsten Tag gewartet, was ist in der Zeitung drin. Mhm. Die ganze Nacht wusste keiner, was ist passiert. Heute gehst du vom Termin weg und guckst auf dein Handy, dann ist das erste Bild schon von irgendjemand drin. Da ist die Story eigentlich schon gegessen. Das gab es früher nicht. Mhm. Die Story gab es am nächsten Tag.
Ja, ich glaube, so Bürgerjournalismus, das ist ja auch ein Ding, dass Menschen quasi den Job auch mit ausführen, in verschiedenen Stärken. Da verändert sich schon einiges. Aber wie gesagt,
massiv.
Total, ne?
Ja.
Also, da hat sich, glaube ich, schon viel getan. Ich habe da nachher noch ein paar Fragen so dazu. Aber wie gesagt, also als das angefangen hat und wir uns dann auf diesen Termin begegnet sind, du warst immer da.
Und eine Zeit lang war
du warst ich immer da. Wie, also jetzt und im Vergleich mit damals, wie sah und sieht dein Alltag so aus? Bist du überhaupt jemals zu Hause? Ich gucke da hinten zur Familie.
Jetzt ja, aber es gab Zeiten, wenn die Jungs klein waren, da war ich nicht zu Hause. Weil du bist ja abends auch noch ins Labor gefahren. Du hast das ganze Wochenende fotografiert, bis samstags abends um 11 ins Labor, bist um 4 irgendwann raus, hast deine Bilder nach Frankfurt, nach Wiesbaden, nach Hofheim gefahren, kamst um 6 nach Hause und hast morgens um 9 den ersten Termin mit dir gehabt. Also ich war früher nicht zu Hause.
Aber die Dichte an Terminen, hat sich da was geändert? Weil das ist tatsächlich so die Erinnerung, die ich an dich hatte. Ich habe jetzt nicht viel mit Zeitung zu tun, außer lesen. Und dieses, dass man dich irgendwie nicht aus der Zeitung kennt. Also wie war das am Anfang? So viel über dich erfahren, weil du nicht viel in der Zeitung stehst. Also es steht immer der Foto, Volker Cimbala. Also du machst anscheinend irgendwas mit Foto. Das kann man aus der Zeitung rauslesen. Also die Erinnerung, die ich immer an dich habe, ist wirklich, ich habe hier im Museum lange Zeit Führungen gemacht, dann hieß es, ja, heute ist jemand von der Presse da, dann kommt der Volker, kommt reingestürmt, ist ein paar Minuten da, macht mehrere Fotos und dann ist er direkt wieder weiter.
Stürm ich wirklich rein?
Also für mich hat das so ein Gefühl gehabt, von stürm ich das so, okay, du musst jetzt hier das schnell abhandeln, Rüsselsheim in 60 Minuten, Führung zum wievielten Mal und der Bienen steht schon wieder da und erzählt dasselbe. Und dann geht direkt der nächste Termin, Leute.
Du hast halt Hochzeiten, du hast 20 Uhr ist eine Hochzeit am Samstag, du hast sonntags morgens von 16 und 12 und wenn du halt drei Veranstaltungen um 20 Uhr hast, hast noch ein Theater, hast noch ein Handballspiel und dann musst du halt in 1,5 Stunden diese 4 Termine schaffen. Und dann stürme ich dann halt auch rein. Ja.
Hat die Zeitung nicht noch mehr Fotografen oder hast du die alle verdrängt?
Sie hat noch mehr Fotografen, ja.
Aber du hast halt die besseren
Fotos. Es ist ja auch so, du musst in diesem Job Masse machen. Du wirst, das Bildhonorar liegt nicht bei 100 Euro, dass du sagen kannst, du machst 3 Bildchen am Tag und ist gut. Du musst eine gewisse Masse machen. Und dann musst du gewisse Termine annehmen, dass du weißt, am Ende vom Monat brauchst du den Umsatz, hast das Gehalt, kannst deine Familie nennen. Und dann musst du halt abends um 20 Uhr 5 Termine abrennen. Das ist dann einfach so. Das ist aber auch nicht schlimm, das macht auch Spaß, ja.
Das wollte ich gerade fragen. Also ist das nicht wahnsinnig anstrengend, keine Abende zu haben, keine Wochenenden zu haben? Also anders. Ich war ja manchmal schon echt angestrengt, dass ich irgendwie 2,5 Stunden in einem Theaterstück sitzen musste, wenn das nicht gut war. Da war das richtig blöd.
Ja, ich sitze da gar nicht so. Ich bin am Theater 15 Minuten Schluss.
Siehst du, und das hat die schreibende Zunft halt nicht. Also bestimmt mittlerweile auch manchmal. Aber keine Ahnung, meine damalige Chefin hat immer gesagt, wenn am Ende, keine Ahnung, der Hauptdarsteller kollabiert und du bist nicht mehr da, ist blöd. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber
gerade Theater ist ja auch so eine Geschichte. Du darfst in der Regel 15 Minuten, die ersten 3 Stücke, dann musst du als Fotograf raus. Du darfst gar nicht länger bleiben. Das ist auch so eine Sache, da gibt es dann schreibende Kollegen, die haben eine Kamera dabei und machen in der Mitte von der zweiten Halbzeit machen sie das Foto. Dass das eigentlich gar nicht machen dürfen, weil es gibt eine Absprache im Theater, 15 Minuten, fertig und wieder raus. Was ich auch ganz gut finde, weil dann hat der Künstler seine Ruhe wieder. Es gibt ja noch Kollegen, die rennen dann rum und haben irgendwie ein rotes Lämmchen auf der Kamera oder vielleicht, wenn sie Pech haben, nach dem Blitz vergessen oder wenn die scharf stellt, kommt das Bing oder so, weißt du, das ist natürlich für den Künstler, der kotzt dann. Der findet es nicht gut.
Hier darf man alles sagen.
Hier darf man alles sagen, gut, ja. Und dann kann ich das gut verstehen, dass man der Veranstalter sagt, 15 Minuten und fertig. Finde ich okay. Mhm. Ja.
Aber du warst nie so, also ich habe das Gefühl, du hattest auch so, du hast da was schon draus gezogen. Also so ein, ist das Adrenalin oder?
Absolut.
Ja?
Na klar. Ich meine, ich habe Fußballspiele gemacht, 15:30 Uhr Taunusstein-Wehen und 15:30 Uhr Höchst. Und das musst du schaffen, dann kommst du mit Adrenalin nur weiter, sonst funktioniert das nicht.
Okay.
Ja? Es ist nicht immer schön auf der Autobahn dann, das macht dann nicht immer Spaß. Aber das ist so die Zeit gewesen. Das haben alle Fotografen in der Zeit gemacht. Wir haben alle ganz viel gemacht, ganz viele Fotos, ganz viele Veranstaltungen gesehen, ganz viele tolle Menschen getroffen. Und das reibt dich dann schon ziemlich gut. Mhm. Ja.
Du hast vorhin gesagt, du hattest manchmal 4 Termine in 1,5 Stunden. Wie viel künstlerischen Anspruch kann man da überhaupt noch reinstecken? Oder geht es dir dann einfach, also hast du da noch einen? Fotografierst du manchmal
ja, natürlich
auch aus Freude, sowas?
Es ist irgendwann der Punkt, es gibt der Punkt, wo du deine Termine abfotografieren musst, dann ist der künstlerische Anspruch nicht der größte. Und wenn du Zeit hast, dann machst du das. Wenn du im Theater Zeit hast, wenn du auf einem Konzert bist, dann machst du das. Oder gestern beim Festival, das ist jetzt kein großer künstlerischer Anspruch. Aber dann guckst, dann nimmst du dir Zeit. Es gibt Termine, hast du keine Zeit. Da ist das dann einfach so. Dann bist du froh, dass du ein gutes, scharfes Bild hast, dass die Thematik abgelichtet ist und dann ist das auch in Ordnung. Ja.
Ist schon mal was richtig schiefgegangen? Vielleicht natürlich. Zeitlich, aber auch so thematisch? Kannst du da mal so deinen Worst Case vorstellen?
Also schief geht immer bei mir was, wenn es der erste Auftrag von einem neuen Auftraggeber ist, geht immer schief. Also Wiesbaden, der Kurier, Sportredaktion ruft mich an, wir haben einen neuen Spieler vom SG Wallermaßnahmen, kannst du mal schnell hinfahren? Na klar kannst du schnell hinfahren. Und jetzt sind wir wieder bei der Technik von der Kamera. Es gab früher eine Blitzsynchronzeit, die musstest du einstellen. Und das war eine 1/80 bei der Kamera und ich hatte auf 2/100 stehen und entwickel meinen Film und nur der untere Streifen ist sauber belichtet. Also hast nichts auf dem Foto. Und dann fährst du wieder, dann rufst du Telefonnummern an und fragst, ist der Spieler noch da? Dann fährst du wieder nach Wallau, fotografierst und rennst wieder ins Labor. Ist ja nicht wie heute, dann musst du wieder entwickeln, fährst wieder nach Wiesbaden und gibst dein Bild ab. Sowas passiert natürlich.
Wie stressig.
Ja, natürlich.
Oh Gott bless Digitalfotografie auf eine Art. Weil das war ja schon eine. Also, hast du auch schon mal irgendwie keinen Film eingelegt oder sowas? Das ist mein persönlicher Horror, also nicht, dass ich...
Nein. Meine Söhne haben mir mal den Film vom Wallace-Film zurückgedreht, aber nicht eingelegt hatte ich nicht. Weil ich
die sind auch anwesend.
Ja, sind alle sie anwesend. Sich dann
noch okay. Aber gibt es denn auch Ärger so? Also, oder musst du den erstmal mit dir selbst ausmachen?
Also es gibt heute mehr Ärger, wenn du was verbeutelst. Früher war das war so, ich will nicht sagen, früher war das besser, aber du hast auch mehr zusammengearbeitet. Du warst eine Redaktion, du warst eine Zeitung, du hast viel mehr auch zusammengearbeitet, auch in der Freizeit oder wenn sie abends alle aus dem Labor sind, um 10, 12 sind alle Fotografen nochmal auf dem Bier irgendwo hin. Das war eine ganz andere Community, als es heute ist.
Das hätte mich nämlich auch sehr interessiert noch, wie sich das Verhältnis Redakteur, freie Journos und FotografInnen geändert hat. Also das, was du ja beschreibst, ist so, finde ich, was man allgemein sieht, so die Redaktion oder die Leute, die halt hier arbeiten oder großteils hier arbeiten, dass die halt auch einfach hier arbeiten und manchmal gar nicht mehr hier leben und nicht mehr so viel unterwegs sind in Kneipen oder nach Feierabend einfach noch hierbleiben. Das hat sich, glaube ich, geändert, so aus meiner Perspektive, aber auch so zwischenmenschlich das Verhältnis Redakteur, Fotograf ist, also,
das ist, wenn du das früher, mit vor- das war früher, man hat sich gekannt, man hat gewusst, wer du bist, wenn man ist. Dann ruft der Redakteur an, hier, wie der Fischmann im Taunus ermordet worden ist. Setz dich ins Auto, schnapp mich auf, wir fahren in den Taunus. Du hast anders miteinander gearbeitet. Du hast keine Beziehung, aber du hast schon eine berufliche Beziehung hast du schon gehabt. Also das war näher dran und wenn was schiefgelaufen ist, hat man auch gewusst, warum schiefgelaufen ist. Und heute ist das halt, ich kenne die Leute zwar, die Kollegen, aber ich habe mit keinem einen Draht eigentlich.
Ja. Aber warum? Also woran liegt es, wie ist diese Veränderung vonstatten gegangen? Ich frage das, weil ich keine Antwort habe.
Also ich denke auch, dieses ganze Zeitungsmacher hat sich total verändert. Ja, du hast früher viel mehr miteinander gesprochen, du hast in der Redaktion gesessen, du bist zusammen mit dem Fotografen die Repro runter, du hast auf Termin bist du angekommen und das war mehr eine Familie. Du hast mehr, das war mehr so, ja, ich habe meine Kinder mit ins Labor in Wiesbaden der Kurier genommen, die haben mit Bilder abgezogen. Ja? Die sind mit in die Redaktion, durften auf den Schreibmaschinen tippen. Das war einfach eine ganz andere Situation.
Das fasst mich richtig, das muss ich echt sagen, das fasst mich total an.
Das war auch schön, das darf dich auch anfassen. Ja, das fasst mich auch noch an. Ja?
Was machst du dagegen?
Also, da kannst du nichts gegen machen, weil die ganze Welt ändert sich und solche Sachen kommen nicht wieder. Das ist einfach so. Du musst es ausleben, wenn du es kannst.
Das ist für mich jetzt gerade so ein bisschen awkward, im Moment das Mikro in die Hand gedrückt zu bekommen, aber okay. du fotografierst aber nicht nur für die Zeitung. Also das könnte ich mir jetzt auch irgendwie so als einen Ausgleich letztendlich für das, was du beschrieben hast, oder irgendwie nur unterwegs sein, sondern hast du auch außerhalb von so einem Zeitungsdienst Freude noch an der Fotografie oder generell Freude an der Fotografie?
Also privat nicht mehr, weil wenn du jeden Tag die Kamera umhängen hast, nimmst du die Tasche abends und stellst sie hin, fertig. Dann ist das wie der Metzger, der egal wer einen Job macht, du kommst abends nach Hause und ist gut. Aber natürlich siehst du auch in deinem Urlaub schöne Fotos, die du gerne machst, wo du auch dort glücklich drüber bist. Aber dass ich losgehe und fotografiere in der Freizeit, das mache ich momentan gar nicht.
Hast du das mal gemacht oder ist es so?
Ich habe das früher mal gemacht, ja.
Hast du es früher gemacht?
Ja.
Würdest du es gerne wieder machen? Oder hast du ist da irgendwie so ein bisschen ein Verlangen? Ist einfach so ein.
Du, momentan nicht. Ich finde es auch nicht schlimm, weil der Beruf ist wirklich immer noch toll. Ich mache ihn noch gern. Aber wenn ich mal nicht mehr muss, dann mache ich es vielleicht wieder. Ja?
Dann machst du andere Dinge.
Dann mal sehen. Mal gucken.
Aber du beschäftigst, also das war jetzt mein Versuch zur Überleitung. Ja, danke. Okay.
Aber du hast uns aus dem Tief rausgeholt.
Ich meine, mein Glas ist leer, aber wir gehen, glaube ich, gleich irgendwann in die Pause. Muss nicht rennen. Danke. Ich wollte so ein bisschen darauf hin, weil ich glaube, viele, die dich noch kennen, kenne ich irgendwie in einer sehr sportlichen Disziplin im Ostpark rumrennen.
Sehr sportlich, sag das nochmal, sehr sportlich.
Sehr sportlich. Also in dieser Sportart steckt das Wort Golf drin und Golf ist Sport, auch wenn man mit dem Caddy über den Platz fährt. Aber ihr habt kein Caddy, ihr lauft.
Wir haben ein Trolley.
Ein Trolley.
Und es gibt auch bei Finalen gibt's auch Kollegen, die ein Caddy für dich machen. Das passiert natürlich auch. Ja.
Das ist sehr faszinierend. Ich weiß, wenn im Ostpark bei dieser Disc, also es geht um Disc Golf, also Frisbees in Körbe werfen, die mitten im Wald stehen. Was mich immer sehr gefreut hat, Dennis ist auch da. Hallo Dennis. Wir machen unseren Sport immer schön im Ostpark und immer wenn dann hier im Ostpark gerade irgendwie Turnier oder sowas stattfindet, das heißt, der ganze Park voller Leute ist mit ihrem kleinen Trolley und die Scheiben durch die Gegend werfen, ist es immer sehr spannend, wenn man dann einerseits den Frisbee so ein bisschen ausweichen muss, weil die nicht gesehen haben, dass da gerade einer mit dem Fahrrad kommt.
Ja, musst du aber
nicht. Oder wir stehen, das wäre jetzt, oder wenn dann irgendjemand aus dem Gebüsch rausgestapft bekommt, oder die Frage kommt, wo ist denn hier die Abwurfzone, aber Disc Golf, das ist, wie kommt man dazu?
Wir hatten einen amerikanischen Freund, der auch hier ist und der irgendwann mal gesagt hat, komm, wir gründen einen Verein, da haben wir 2006 haben wir einen Verein gegründet und wir sind mittlerweile auch der größte in Deutschland und der Ostpark ist auch der meistbespielte Parcours in Deutschland. Also das ist wirklich, wir haben das ganz gut hingekriegt.
Das merke ich immer, wenn ich dann während Turnierzeiten zum Sport gehe. Aber ja, was heißt größter Verein in Deutschland?
Wir haben 200 Mitglieder mittlerweile.
Okay.
Ja.
Da wollen wir gerne auch noch irgendwie hin mit dem, was wir hier
sehen. Stella kriegt die Augen nichts.
Ja, also mir war das schon klar, ich assoziiere dich schon auch mit den Scheibensuchern, aber mir war nicht klar, dass du es mitgegründet hast. Richtig krass. Ja. Wie regelmäßig bist du da noch? Also wie regelmäßig spielst du?
Ah, leider zu wenig. Aber ich spiele immer noch Turniere, trainiere nicht mehr so oft. Und das war früher zum Beispiel, nochmal um eine Brücke zu schlagen, wenn du Fotograf bist und ganz unterwegs bist und montags morgens ist nichts los, dann hast du die Scheiben genommen und konntest es machen. Du hast einen guten Ausgleich gefunden, bist rausgekommen, konntest runterfahren. Das ist für diese Sportart ist das super.
Ja? Und du bist ja trotzdem draußen. Bist du so ein Draußenmensch?
Absolut. Ich hätte auch heute lieber draußen auf der Bühne gesessen.
Ja, fair. Es hat auch jetzt schon geregnet. Kann mir das jemand bitte bejahen? Ah, fantastisch. Danke. Sehr gut. Gut. Okay. Muss kein schlechtes Gewissen haben. Das wäre echt so bitter. Von daher nächstes Mal oder andermal oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit gerne wieder draußen. Ich muss leider nochmal zurückkommen an meinen melancholischen... Die Zeitung, Narrativ. Das fehlt mir zum Beispiel auch, dieses Unterwegssein. Also,
das verstehe ich.
Ne, du bist natürlich dann auch am Entwicklungstisch gewesen oder am Computer und hast deine Fotos dann gesichtet, aber dazwischen das Unterwegssein, das ist so geil. Das ist so super. Ja. Das ist so cool, dass du dann rauskommst. Und für mich ist das was gewesen, was ich in dieser Stadt sehr geschätzt habe. Einfach, das fand ich so faszinierend am Lokalen. Also ich mochte diese Stadt und ich war gerne da unterwegs. Ist das was bei dir auch dann irgendwann, oder war das vielleicht sogar vorher da, dass du gesagt hast, ich finde Rüsselsheim cool und ich will da arbeiten und ich will da vor allem auch unterwegs
sein? Das kommt mit dem Beruf. Und ich meine, ich habe ja 10 Jahre lang nur Agenturen gemacht und habe nur Bundesliga fotografiert. Also ich bin in ganz Deutschland rumgeflogen und habe fotografiert. Und das dann wieder aufs Lokale zu beschränken, ist am Anfang auch super schwierig, weil du bist, was weiß ich, du bist freitags in Leverkusen, sonntags abends bist in Kaiserslautern, montags ist ein Spiel bei Waldhof Mannheim und du warst immer unterwegs, du warst immer unter Strom und ich kann das gut verstehen und wenn das weniger wird, bist du erstmal lange Zeit sehr unzufrieden. Hm. Ja, das ist, glaube ich, aber das hat jeder, der viel rumkommt, der viel macht, der viel sieht, ob es jetzt ein Fotograf, ein Künstler oder was weiß ich, einer von der Firma ist, wenn der das Reisen gewohnt ist für seine Firma, wenn der nach Hause kommt und ist 3 Monate zu Hause, dann weiß er erstmal nicht, was mit ihm los ist. Das ist schon, das holt dich ein. Ja?
Ich habe noch ein paar fachliche Fragen. Und zwar habe ich dich schon gefragt, wenn was richtig so schief gegangen ist, was war denn so dein riskantestes Foto? Ich finde es immer spannend, musstest du auf irgendwas draufklettern, musstest du unter Wasser irgendwas machen? Erzähl mal von deinen Abenteuern.
Ja, aufklettern ist ja für mich überhaupt nichts Gutes. Irgendwo hochklettern ist scheiße, das kann ich gar nicht leiden. Ja, also, oder du kommst auf eine Baustelle und du sollst dir die Brücke fotografieren, die ICE-Brücke, die über den Main geht, und hast eine neue Digitalkamera für 13.000 Mark damals gekauft. Und der Mensch von der Baustelle sagt, sie können hier in den Metallkorb gehen, und der hängt an so einem Metallseil und der zieht dich dann über mit dem Kran über diesen Main. Also da hast du echt Pipi in der Hose, das brauche ich eigentlich gar nicht, sowas.
Ja. Also das war jetzt eher so riskant für dich, so als Mensch, aber so
gefährlich. Also mir ist es mal beim Speedway Motorrad neben mir eingeschlagen, das war gar nicht schön, und da wurde auch ein Junge schwer verletzt. Ich habe mal irgendwo von Wiesbaden der Kurier abends fotografiert, wo Schüsse gefallen sind. Das ist auch nicht so toll. Brauchst du nicht? Ich muss das gerade überlegen, weil so also richtig Schlimmes habe ich toi 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 nie erlebt in meinem Beruf, obwohl ich schon wirklich schräge Leute gesehen und fotografiert habe. Ja.
Was war das tollste Bild, wo du sagen würdest, so ein Moment, der kommt nicht wieder? Das war so krass, und du bist stolz, dass du es festgehalten hast, bildlich. Gibt's da was?
Also der tollste Moment, den gibt es bei mir nicht. Das hat mich schon mal die Yvonne damals beim Radiointerview gefragt. Ich habe ganz viele tolle Momente gehabt. Und wenn du jetzt fragst, welche, fällt mir gerade kein einziger ein. Es sind gerade alle weg, kommen vielleicht noch, aber es gibt ganz viele tolle Momente. Die können auch lokal sein, die können auch auf einem Konzert sein. Das ist, je nach Situation, gibt es ganz viele tolle Momente als Fotograf. Ja.
Ich würde vor der Pause noch eine kurze Frage stellen, weil ich glaube...
Die Pausenfrage?
Ja, die Pausenfrage. Hast du für dich einen Leitsatz oder ein gutes Rezept, was für dich guten Fotojournalismus, guten Lokalfotojournalismus
ausmacht? Neutral und ehrlich.
Wie macht man das?
Ich bin ja kein Schreiber, das ist ja das Gute. Nein, also ich finde... Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil es ist mir alles viel zu revolvermäßig ganz oft. Du gibst eine Information weiter, der Redakteur ruft an und stellt schon die erste falsche Frage dem Menschen an den Ende von der Leitung, und dann wird aus dem Artikel auch nichts. Also ein bisschen mehr Einfühlvermögen finde ich ganz wichtig, mehr neutral und nicht immer schwere Schlagzeilen. Auch mal was Gutes, was Positives, das finde ich sehr wichtig. Das leidet so, das haben wir früher ein bisschen besser gemacht, muss ich sagen. Ja.
Ich glaube, da können wir gleich auf jeden Fall in der zweiten Hälfte noch ein bisschen drüber sprechen. Ich habe es am Anfang nicht erwähnt, aber du kannst dir natürlich jederzeit hier nehmen, weil deine Guilty Pleasure, ich dachte, da gehe ich drauf ein. In unserem Fragebogen fragen wir ja mal verschiedene Sachen ab von unseren Gästen. Und Volker hat geschrieben, seine Guilty Pleasure sind Süßigkeiten. Jetzt wusste ich überhaupt nicht, was für Süßigkeiten.
Deswegen ich halte mich schon die ganze Zeit zurück, weil wenn ich einmal reingreife, ist es...
Du hast jetzt auf jeden Fall Zeit. Jetzt hast du auf jeden Fall Zeit. Genau, nimm dir. Und wir sehen uns hier gleich wieder. Ihr merkt es schon, wenn wir wieder weitermachen. Genau, und ich würde sagen, wir gehen mal kurz uns irgendwie erfrischen. Guck mal, ob es regnet draußen. Und sehen uns dann gleich hier wieder.
Genau. Jetzt sind wir auch wieder für das Steilzeit-Publikum von außen wieder hörbar. Für die fleißigen Kultursommer-BesucherInnen haben, die gestern nicht da gewesen sind. Sturmfrei hat ein paar andere Veranstaltungen noch gemacht, unter anderem gestern den Sturmfrei-Slam. Und wie es beim Sturmfrei-Slam Tradition ist, wer dort Texte liest oder ein bisschen mitslammt, kann Socken gewinnen. Und es sind ein paar Socken übergeblieben. Also gebt euch jetzt noch als wunderbares Steilzeitpublikum ein bisschen Mühe, dann könnt ihr vielleicht auch noch ein paar Socken, genau, das Ding. Ja, ich habe leider nicht so eine T-Shirt-Kanone, das wäre auch nochmal ganz cool gewesen. Okay. Hui. So, jetzt auch für die Steilzeit digital nicht hier vor Ort Hörerinnen. Wir sind in der zweiten Hälfte. Unser Gast ist immer noch Volker Cimbala. Wir haben jetzt in der ersten Hälfte sehr viel über Fotografie, Zeitung, über die Vielzahl an Zeitungen, an die Arbeit gesprochen. Traditionell ist in der zweiten Hälfte in unseren Podcast-Folgen immer so dieser Nonchalant-Teil, wo wir so ein bisschen über den Menschen kennenlernen, würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allem der Teil, wo wir uns dann immer dran erinnern, dass wir ja ganz viele Segmente eigentlich in diesem Podcast haben. Unter anderem lassen wir uns beschenken, wir trinken was. Und ich glaube, Trinken wird heute
Trinken ist gut.
Ein ganz, ganz großes Thema sein, weil du hast was mitgebracht.
Darf ich jetzt?
Du darfst.
Also, ich habe einen leckeren Rum aus der Karibik mitgebracht. Und vier Gläser. Das ist, der heißt Aha Risa, ist ein Jubiläumsrum. Du darfst den gerne aufmachen. Ich habe sogar noch Brezel mitgebracht. Und Rumgläser habe ich mitgebracht.
Was ist ein Rumglas?
Das kriegst du von einem Rumlieferant umsonst und das soll ein Rumglas sein.
Ah.
Nein, es ist wichtig, dass es breit ist, dass es sich entfalten kann, dass du eine große Oberfläche hast.
Ah.
Und zu dem Rum erzähle ich auch noch eine Geschichte. Wir haben gute Freunde, mit denen fahren wir immer mal in Urlaub, auch zum Wandern. Und irgendwann kamen wir morgens zum Frühstück und ich hatte die Idee, einen Rum zu trinken. Und alle sagten so, Volker, nicht vorm Wandern. War das der Freund? Nein. Und wir haben vorm Wandergehen so ein Schlückchen Rum getrunken und die haben alle das Lächeln ins Gesicht bekommen.
Oh. So. Also ich merke schon, wo ist denn das andere Glas jetzt hin?
Stopp.
Also die Dr. Stella Lorenz macht die Gläser gut voll. So kennt man dich. Wir sind ja auch so ein bisschen unser eigentliches Guilty Pleasure in diesem Podcast ist Eierlikör.
Du hast so viel eingeschenkt.
Und, ja, das ist...
Salute.
Ich möchte anmerken, ich habe das erste Glas bekommen und das ist jetzt von den dreien am wenigsten voll. Es kommt schon gleich. Ja, du darfst nicht so wackeln. Da ist schon einiges.
Du kannst aber rüberkommen, jetzt noch ein bisschen was.
Ja, ich komme drauf zurück.
Ja.
Ich gebe mal das Mikro weiter.
Das ist limitiert, eine limitierte Auflage, weil es ein Jubiläumsrum ist, den gibt es nicht mehr zu kaufen.
Ich habe Angst, dass ich jetzt so banausig bin und das gar nicht richtig wertschätzen kann. Muss
das
man
kannst
das irgendwie
du trinken,
so,
der ist so gut. Ja, ich mal, aber der ist so gut, der ist wirklich sehr gut.
Immer ein Highlight, wenn die Lorenz hier Alkohol trinkt auf der Bühne.
Ich glaube, das war das Signal, dass der sehr gut ist. Also.
Er hat nur, das ist, also normalerweise
der
haben wir. Er
brennt richtig nach.
Der hat nur 42%, das geht.
Ich muss sagen, ich war übrigens auch richtig aufgeregt. Ich kann es jetzt sagen. Ich habe nur gefrühstückt.
Ja, dann trinken wir mal gleich richtig rum, dann wird's lustig.
Ja, also das ist richtig cool. Man merkt es so und es ist richtig so warm.
Was schmeckst du an dem Rum? Schmeckst du was?
Alkohol.
Ich hätte jetzt nämlich gesagt, also das ist ein bisschen karamellig. Also es ist nicht so.
Da fängt schon an.
So Rum, der. Also ich bin ein großer Rum-Fan. Aber das ist dann halt immer, er schmeckt sehr gut. Also wirklich so, also, genau. Na, jetzt hält's ein Fest, okay. Er schmeckt sehr, sehr gut. Nee, er hat so einen Karamell und er ist nicht so, wie soll man sagen, so diesen, gibt so manchen Rum, der wirklich einfach nur ein Schlückchen nehmen und dann verzieht man direkt das Gesicht. Das, habe ich jetzt nicht so das Verlangen dabei.
Wenn du den noch ein paar Minuten stehen lässt, wird er noch besser. Wenn der Alkohol ein bisschen verfliegt.
Wolltest du uns einfach nur einen leckeren Rum mitbringen oder hat das auch noch mehr Geschichte?
Das ist mir jetzt gerade eingefallen, was ich so den ganzen Abend total gut finde, dass natürlich ganz viele Freunde da sind, dass Familie da ist, dass meine Eltern da sind. Und egal, was ich erzähle, ob es die Fotografie ist, der Stefan sitzt da, ob ich über das Discord erzähle und der Chris sitzt da, die ganzen Menschen haben mich auch in meinem Leben begleitet, die jetzt hier sind. Das finde ich also wirklich super klasse, muss ich wirklich mal sagen. Ja.
Das ist auch richtig besonders. Ich habe es zu Anfang gesagt und es stimmt, die sind natürlich alle wegen dir hier.
Nochmal bitte.
Die sind alle wegen dir hier auch Weil, und da, das leitet mich so ein bisschen auch zur Frage über, wie sehr nervt dich das, dass Leute dich erkennen auf der Straße? Wie sehr nervt dich dein Fame?
Es nervt mich nur, wenn ich mit meiner Frau einen ruhen Kaffee trinken will und wir haben keine Ruhe. Das ist das Einzige,
was mich nervt. Aber was passiert dann so? Kommen die Leute auf dich zu und sagen, oh, ich habe da ein Thema?
Es kommt doch Leute, die setzen sich an den Tisch und der hat gerade der Partnerschluss gemacht und die heulen dann vor uns und erzählen die ganze Geschichte vom Trennungsschmerz. Das ist, haben wir mal im Eiskaffee gesessen, die Brigitte und ich, und das war dann kein schöner Feiernachmittag. Okay, okay. Aber es ist auch okay. Also mich nerven die Leute grundsätzlich nie, weil ich kommuniziere auch gern mit den Menschen, die ich kenne. Und das ist halt so, wenn du nicht ganz unbekannt bist, dass du auch angesprochen wirst. Ich finde das aber nicht schlimm.
Du bist ja auch ein zugänglicher Typ.
Meistens.
Christian hat das gerade schon gesagt. In der zweiten Hälfte trinken wir und in der zweiten Hälfte fragen wir Sachen und wollen Sachen wissen über die Person, die hier sitzt. Du hast über deinen Lieblingsort in Rüsselsheim gesprochen und du hast ihn heute auch schon erwähnt.
Ja.
Und ich glaube, hatten wir den schon mal? Ich bin nicht sicher. Pari? War das?
Das könnte passen.
Ja, ne? Könnte passen, denke ich auch. Dein Lieblingsort in Rüsselsheim. Erzähl mal ein bisschen was davon.
Also ich habe bei einem Fragebogen das Waldschirmbad angegeben, weil das Waldschirmbad ist eigentlich eine Location, die mich mein ganzes Leben begleitet hat. Ich war da mit 6 schwimmen, mit 6 Jahren schwimmen. Wir haben da einen Discgolf-Parcours hingebaut, wir können da abends sitzen und grillen. Es ist einfach ein Ort, der schön ist zum Sonnenuntergang, der ist im Winter toll, da war ich mit den Kindern Schlittschuhlaufen. Es sind immer wieder Erfahrungen, die ich im Schwimmbad gesammelt habe und immer wieder Sachen, die ich erlebt habe. Das ist einfach eine total geile Location.
Und das ist ja auch irgendwie was auf eine Art, was schon ganz lange da ist und was sich bestimmt auch verändert hat auf eine Art.
Ja, hat es. Das war auch mal kleiner.
Wirklich?
Das war auch mal kleiner.
Die Badefläche
war ein Drittel kleiner. Und dann wurde irgendeine Autobahnbrücke, Auffahrt gebaut, wo nochmal Erde gebraucht worden ist und dann hat man nochmal nachgebaggert. Wenn du reinkommst und guckst nach rechts hinten, der hintere Teil war kleiner und da war ein ganz langer Sandstrand. Das war eigentlich ziemlich idyllisch früher.
Warum ist der Sandstrand weg? Weißt du das? Warum da irgendwie?
Weil die Erde gebraucht worden ist für ein Bauprojekt. Ich glaube, es war das Rüsselsheimer Dreieck, ich weiß es aber nicht genau.
Okay.
Ja.
Okay, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch für dich gar nicht so leicht ist, so einen Lieblingsort in Rüsselsheim zu bestimmen, weil ich glaube, niemand, das ist jetzt so eine bold assumption, ich soll weniger Anglizismen verwenden, wurde mir neulich gesagt, das ist eine wagemutige Annahme, Gott, dass du diese Stadt vielleicht am besten kennst von allen, die hier sitzen.
Von allen, nein, glaube ich nicht. Aber ich kenne sie schon ziemlich gut.
Und was denkst du so über diese Stadt?
Also ich finde, das ist eine sehr bunte Stadt, die hat sehr viel Potenzial, finde ich gut. Es gibt natürlich in jeder Stadt in dieser Größe Sachen, die nicht gut sind. Ob du in Städte fährst, die 6.000 Einwohner haben, ist die Innenstadt meistens nicht ganz so lukrativ, nicht ganz so schön. Aber du hast ganz viele Menschen, die hier was wollen, die hier was bewirken wollen, die Ideen haben. Ich meine, guckt euch an, ich finde das super. Also das gibt's in Rüsselsheim, kannst du viel machen. Du kannst unheimlich viele Menschen treffen, die Lust haben, was zu machen. Ich finde, das ist bunt und schön hier. Also ich lebe hier auch gerne. Ich will hier auch nicht weg.
Ja? Das finde ich so sympathisch. Kann ich gut nachvollziehen. Und wir sind da noch gar nicht drauf eingegangen, aber es bietet sich jetzt total an, weil ich gerade gesagt habe, niemand kennt die Stadt so wie du. Weißt du, woher die Sachen sind, die hier so hinter uns stehen? Links von dir steht auch was. Weiß es jemand? Ja. Ah,
natürlich.
Wer erinnert sich denn noch daran? An dieser Stelle herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, wo die ursprüngliche Leihgabe herkommt, aber Yannick hat uns erlaubt, das zu geben.
Die waren an der Wand, an der bunten Wand, oder?
Genau. Ich weiß nicht, also es kann sein, dass wir, also nee, wir kommen jetzt nicht in irgendwie Bredouille. Ehemaliges Karstadt-Gebäude wurde abgerissen, jetzt wird diese Baulücke oder diese Lücke zwischen den Gebäuden, wo auch dieses Uhrenwerk an der Wand hing, jetzt gefüllt. Und das war lange Zeit irgendwie das Thema, es soll abgehangen werden und dann war halt die Frage, wird es verschrottet oder geht es doch irgendwo hin? Und ich weiß nur, dass mehrere KünstlerInnen beziehungsweise irgendwie Betreibende von Gaststätten etc. gefragt worden sind, ob sie das denn aufnehmen wollten. Und dann wurde wohl auch Yannick Pfeiffer gefragt, der auch schon mal hier zu Gast war, auch im Live, unser erster Live-Podcast. Und er hat natürlich gesagt, ja. Und jetzt findet ihr dieses wunderbare Kunstwerk im Keller von der Taube auf dem Europaplatz. Und dankenswerterweise hat uns Yannick ein paar dieser Teile mal als Kulisse zur Verfügung gestellt. Wir hatten uns gedacht, irgendwie muss ja die Bühne oben ein bisschen gestaltet werden. Und jetzt stehen sie hier unten im Keller. Und wir versuchen, dass das Museum die nicht heimlich stibitzt, weil es ist natürlich auch ein Teil, es ist auch ein Teil Stadtgeschichte.
Der Janne kommt übrigens noch, für den ist das vierte Glas rum da.
Das hat er mir nämlich auch gesagt.
Ja,
also er hat mir heute auch gesagt, er kommt ein bisschen später und dass der Volker ihm ein Glas an den Rand der Bühne stellt. Mal gucken, ob er es noch hinkriegt, hier runterzukommen und wie elegant er es macht, weil er kann sich jetzt nicht vor an die Bühne schleichen. Nee. Wir werden ihn alle mitbekommen.
Das ist krass. Das heißt, wir müssen auch jetzt alle hier noch warten auf Yannick.
Ja, klar.
Ah ja, wir haben noch Fragen. Passt. Das passt. Genau, wir hatten eigentlich gedacht, ne, also ein Stück Stadtgeschichte, ein Stück Zeitgeschichte für jemanden, der auch viel irgendwie hier in dieser Stadt mitbekommen hat, irgendwie ganz passend ist. Ich hatte noch eine Frage bezüglich, ich will eigentlich nicht nochmal, wir machen Musik, weil ich will jetzt noch nicht wieder auf diese Zeitungs, vielleicht ist es auch zu spät, diese Zeitungsgeschichte zurückkommen, weil ich glaube, das...
Da machen wir nochmal eine Extra-Veranstaltung.
Ja, gerne. Können wir gerne machen. Wir machen Musik. Wir fragen unsere Gäste immer nach ihren Lieblingssongs. Ach, ja. Und das passt auch ganz gut zu dem Alkohol, der hier steht. Also es passt zu jedem Alkohol, würde ich sagen. Aber du hast dir ein Lied ausgesucht.
Ich muss dazu sagen, ich höre so viel Musik und ich tue mir da immer schwer, eins oder
jeder,
zwei
der hier sitzt,
Titel.
Findet
ich
das
bin
schwer.
Ein sehr großer Deep Purple-Fan, aber ich wollte nicht schon wieder über Deep Purple irgendwie. Und dieser Rory Gallagher ist wirklich ein super Musiker an der Gitarre und der singt
ich
dazu,
den
lebt leider nicht.
Nicht
mehr, der Gute. Hat sich kaputt getrunken, der arme Kerl.
Genau, das Lied heißt ja. Nämlich Too Much Alcohol.
Ja, passt alles.
Genau, der hat sich wirklich kaputt getrunken. Der ist, ich dachte, der ist vielleicht verwandt mit den Gallagher-Brüdern von Oasis, aber
nein,
der ist
nein.
Nicht so.
Nein.
Ja, der ist gestorben an den Folgen von einer Lebertransplantation, weil er so viel konsumiert hat. Wir arbeiten jetzt gerade dran. Aber genau. Also im Songtext heißt es auch 97%, 98%, Bartender, that's 99%. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Song. Irgendjemand hat mich vorhin gefragt, ob du singst.
Um Gottes Willen.
Aha, da habt ihr eure Antwort.
Wir haben mal für Freunde ein Lied aufgenommen und darum habe ich mitgesungen und wie ich dann raus bin, haben sie den Song nochmal aufgenommen.
Oh mein Gott. War das mit irgendeiner bekannten Rüsselsheimer Band?
Ich bin absolut unmusikalisch, bitte?
War das mit einer bekannten Rüsselsheimer Band? Oder?
Nein, ich bin total unmusikalisch, absolut.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich habe mal mit einem Freund angefangen, Bass zu spielen. Und das ging, aber ich bin da...
Deep Purple, super.
Okay, alles klar. Packen wir auf die Playlist. Wir haben vom Steilzeit-Podcast eine Playlist bei Spotify, die besten Songs der Welt. Da kann man so alles... Also ich glaube, wenn man sie anhört, ist es schon wirklich sehr experimentell. Man muss schon echt... Also entweder einem ist alles egal oder man möchte wirklich irgendwie... Weiß ich nicht... Also ist schon eine spannende Playlist auf jeden Fall, weil wir packen natürlich immer sehr unterschiedliche Sachen drauf und auch wir haben das Privileg, selber noch einen Song drauf zu packen. Ich habe mir für diese Staffel vorgenommen, dass der auch irgendwie passen muss. Ich habe mir für diese Staffel auch vorgenommen, dass wir den Frauenanteil ein bisschen erhöhen, was die Künstlerinnen angeht auf dieser Playlist. Und deswegen packe ich einen Song drauf, in dem geht es um Fotografie und der ist von einer Frau. Hat jemand Ideen? Hat jemand Guesses?
Okay. Lass uns über die Purple erzählen, die kennen mehr.
Was? Also, ich habe den Farbfilm vergessen. Aha. Von Nina Hagen. Muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber kennst du, oder? Gut. Ja, packe ich drauf. Fand ich passend. Ist dir das schon mal passiert?
Was ist mir passiert?
Den Farbfilm zu vergessen?
Ja.
Oh shit. Aber hast du einen Schwarz-Weiß?
Ich habe es mal geschafft, einen ganzen Samstag mit 1,5 Filmen zu fotografieren und ich hatte, glaube ich, 9 Termine und habe mir wirklich bei jedem Termin überlegt, drückst du jetzt drauf oder nicht?
Aber das ist doch eine gute Challenge eigentlich, oder? Also das macht nochmal eine andere...
Das macht keinen Spaß, nein.
Okay.
Nein.
Ganz kurz für mich.
Wenn du immer einen Zehnerpack Filme in deiner Fototasche hast und hast den angebrochenen in der Kamera und einen in der Fototasche und hast den ganzen Tag mit Handballspielen und allem, das ist keine Challenge, das ist scheiße.
Okay. Ja. Nochmal für mich ganz kurz, ich weiß es tatsächlich nicht, wie viel ist auf einem Film drauf?
36. Wenn du so gut einspannst, kriegst du auch 38 raus.
Okay. Für die Analog-FotografInnen hier unter uns. Super spannend. Ja, das ist okay. Also 36 und die Hälfte davon ist 18. Ja. Okay, muss ich kurz zusammenrechnen. Aber das ist doch eigentlich voll okay.
So.
Was hast du dich so?
Wie viele Bilder hast du heute Abend schon gemacht?
Null.
Okay.
Ich habe heute null Fotos gemacht, weil Michi ist da, der vollen Einsatz
liefert. Das ist ein gutes Beispiel. Sag ihm mal, er darf heute Abend nur 18 Bilder machen.
Ja, okay. Also ich freue mich auf das Gespräch danach mit den FotografInnen hier unter uns, weil es sind einige da, wie da so die Meinungen sind. Ja, genau. Aber du fotografierst ohne Film, nehme ich an. Du bist hier digital unterwegs, mit einer Speicherkarte. Okay, gut. Gut. Hätte ja sein können, es gibt ja so Puristen, oder? So. Du hast auch einen Song mitgebracht.
Ich habe auch Musik mitgebracht und ich möchte diese kleine Intervention bei den Gesprächen mit Farbfilmen und sowas nochmal, das große Plädoyer für Monochrom-Fotografie. Also schwarz-weiß, kann man nichts falsch machen und kriegt man vielleicht auch ein paar mehr auf dem Film. Ja, ich habe ein Lied für diejenigen, die in den letzten Folgen, glaube ich, gehört haben, oder ich weiß nicht, ob es... Wir haben sie gehört, also auf jeden Fall, wir wissen, was passiert ist. Eine Gruppe oder beziehungsweise ein Musiker, den ich habe irgendwie ganz viele, die ich ewig immer auf die Liste setzen möchte. Und ich nehme dieses Mal einen Song von Woodkid. Das hatten wir in der letzten Folge mit Lou, wo es um Holz im Grunde ging und die Verbindung habe ich nicht hingekriegt. Und zwar von Woodkid, Any Love of Any Kind. Von seinem neuesten Album, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, das hat er für ein Videospiel quasi mitkomponiert. Und davon aber die Chorversion. Das heißt wirklich sehr doch melancholisches, aber doch sehr aufbauendes Lied und vor allem Musik oder sehr viel Musik von diesem Album habe ich jetzt gerade in meiner F3-Residenz verarbeitet. Und zwar habt ihr nicht mehr die Chance, es wahrscheinlich zu hören, weil heute der letzte Tag ist und ich verbringe meine Zeit damit, im Museumskeller zu sitzen und mit Leuten zu sprechen. Aber ich habe da sehr viel von seiner Musik verarbeitet und das ist ein Künstler und ein Musiker, der abseits von seinen Run Boy Run auch sehr schöne Klaviermusik machen kann und auch sehr schöne Chormusik machen kann. Ja.
Das ist gut, dass du das sagst, weil ich kenne auch nur Run Boy Run. Das ist auf meiner Running-Playlist, weil ich auch so viel rennen gehe, auf jeden Fall. Ich möchte nochmal zum Fragebogen zurückkommen. Und zwar, wir fragen unsere Gäste auch immer, dass sie uns drei Worte oder drei Attribute nennen, die sie charakterisieren, aber die sind alle falsch. Also sie brauchen immer das Gegenteil davon. Und da hat Volker unter anderem geschrieben, strukturiert. Daraus schließe ich, du bist nicht strukturiert. Wie geht das in deinem Job? Weil ich finde es schon relativ essentiell. Oder?
Ja, die Termine strukturieren mich. Die sagen mir, wann ich wohin muss und dann fahre ich hin.
Aber das kriegst du doch hin, dann bist du doch auch strukturiert, oder?
Ist das strukturiert?
You tell me. Also ich würde sagen, ja. Also wenn du da hinkommst, wenn du da bist, wo du sein sollst.
Ich bin ziemlich chaotisch unterwegs, muss ich sagen. Also,
kann das jemand hier bestätigen? Ich glaube, Volker ist
super strukturiert. Wer hat ja gesagt?
Leute nicken, okay.
Die Frage wäre jetzt, also wie häufig kommst du für dein Gefühl zu spät zu Terminen? Das
Danke.
Ein Fotograf also kommt immer im richtigen
immer,
Moment.
Immer weniger zu spät, aber früher war ich immer zu spät. Also die ersten fünf, acht Jahre war ich dafür bekannt, dass ich nicht pünktlich bin. Das war einfach so.
Das ist aber auch ein Standing. Da kann man sich auch was einstellen.
Ja, aber es macht ja die Arbeit doppelt schwer. Ja.
Ja.
Ja. Aber es ist okay. Ja.
Bei deinen drei Begriffen, als drittes hast du introvertiert. Obwohl, warte mal, das war nur falscher Begriff. Doch, dann war mein Gedankengang richtig. Weil bist du so extrovertiert, weil als du so am Rande erfahren hast, wie viele Leute sich für heute angemeldet haben, warst du dann doch ein bisschen nervös.
Ja, natürlich, und wie?
Ich merke jetzt schon wieder
irgendwie. Moment mal. Ich bin da wirklich sehr überrascht drüber, dass es so viele Menschen gibt, die hier sind. Ich finde das total klasse. Aber die erste Viertelstunde, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, war echt nicht einfach.
Ja? Aber mit wie vielen Leuten hast du gerechnet? Also
30?
Oh Gott.
Ja, mein Gott.
Also das ist jetzt irgendwie...
Ja, 30 ist vielleicht ein bisschen wenig, aber ich habe nicht mit 120 Leuten gerechnet. Das ist wirklich nicht.
Das ist ein bisschen ein herber Schlag. Wir sind der Rüsselsheimer Power Turbo Podcast. Bei uns kommen nur die besten Gästinnen und die besten Zuhörerinnen. Ich gebe das Mikro weiter, weil das mir ein bisschen peinlich
ist. Schlafe ich zwei Tage nicht mehr. Also.
Ich finde das total interessant. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Also ich hätte tatsächlich gesagt, ich hätte auch nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Weil ich immer denke, keine Ahnung, wir sind halt so ein kleiner Podcast. Also von daher...
Ich war total davon überzeugt, dass es heute voll wird.
Ja, ich glaube, es braucht auch so Leute. Also ich bin auch eher die introvertierte Maus, obwohl man es nicht glaubt vielleicht, wenn man hier mich so sieht. Aber ich, also, ne... nochmal ganz kurz zu dem zurück, was du gesagt hast mit dem zu spät kommen. Aber eigentlich als Zeitungsfotograf warten doch die Leute immer auf dich, oder? Weil ne, die Leute wollen doch in die Zeitung. Aber oder hat sich das auch geändert? Ich hatte nämlich immer das Gefühl, Straßenumfragen, Hölle.
Das hat sich
kein Mensch will in die Zeitung.
Ich erzähle mal so eine Geschichte von einem Fotografenkollegen aus Wiesbaden. Der Wolfgang, der hatte den Untertaunus gemacht und wenn der im Untertaunus Termine hat, hat er immer ganz viele Fahrtwege, weil der kann. Und da war es wirklich so, der Fotograf kam auf den Termin, diese Veranstaltung wurde gestoppt. Der hat sein Bild gemacht und hat Danke gesagt, vielleicht noch ein Bierchen gekriegt und dann ist er weitergefahren. Das war früher, warst du als Zeitungsfotograf, ich will jetzt nicht sagen angesehen, das möchte ich nicht sagen, aber... Du hast die Möglichkeit gehabt, auch mal einzugreifen. Das ist heute nicht mehr so, was ich auch gut finde. Ja? Aber in gewissen Situationen, in gewissen Terminen, der Fotograf kommt, jetzt das Ehrungsfoto oder jetzt die Übergabe oder jetzt enthüllen wir dieses Ding, weil der Fotograf hat nur 10 Minuten Zeit. Das war früher ganz oft so. Ja?
Also ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive noch sagen. Ich schreibe immer noch und ich schreibe für ein anderes Medium. Mittlerweile also schon immer noch Print und Zeitung. Aber da ist es ganz spannend, die Fotografen kommen immer zu Beginn des Termins, Frau Reinig hat das mitbekommen und die nehmen sich ganz viel Zeit. Die sind manchmal den ganzen Termin über da. Ich finde das total krass, weil ne, also wer hat diese Art von Zeit und ist auch immer völlig klar, für mich jedenfalls, der Fotograf hat Vorrang. Die Person kommt zum Termin, die Schreiberin ist schon da, der Fotograf kommt, und dann hat der Fotograf so viel Zeit, wie er will. Das ist anders hier, oder?
Also hier in Rüsselsheim ist das anders, aber ich arbeite zum Beispiel auch in Wiesbaden, da ist es immer noch so.
Hättest du das, ist es dir lieber?
Ach, das kommt auf den Termin drauf an. Manchmal denke ich mir, macht einfach mal weiter. Ich gucke, was sich ergibt. Ich will da gar nicht so jetzt hier eingreifen, im Mittelpunkt stehen. Wenn das Adik hast, hast du einen Folgetermin, ist es sehr angenehm natürlich. Ja? Aber ich finde, es muss nicht immer sein. Muss nicht, weil wir sind, es gibt viel zu viele Fotografen, die sich viel zu wichtig nehmen. Wir sind nicht wichtig, weil alles passiert auch ohne uns. Wir dürfen es festhalten, aber wir sind nicht wichtig.
Aber ihr seid doch schon Chronisten des Geschehens, ohne euch.
Ja, aber das seid ihr doch auch alle mit euren Handys.
Pixar didn't happen, so.
Das war früher so, aber das hat sich alles gedreht, das ist nicht mehr so.
Ja. Würdest du dich trotzdem nochmal so entscheiden?
Natürlich, auf jeden Fall.
Ja. wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, du hast Sachen freigelassen im Fragebogen, unter anderem deinen Lifehack. Und das ist
das hatten wir schon mal vorhin, genau.
Ja, wir hatten das vorhin. Und ich kann das nicht so recht glauben. Du musst doch irgendeinen Trick haben, so zum Beispiel Fotografieren. Kannst du uns den verraten?
Den verrate ich nicht, wenn ich einen hätte. Nein, Quatsch jetzt. Nein, ich habe keinen. Ich gehe hin und gucke mir an, was passiert und dann entscheide ich, was ich mache. Ich bin da eigentlich, ich mache das so aus der Lameng, wie man früher gesagt hat. Ja?
Das ist beneidenswert.
Danke.
Okay. Ja? Okay, dann bist du einfach so ohne Lifehack. Und du bist auch ohne irrationale Angst, die wir auch immer abfragen. Das finde ich krass. Hast du vor nichts Angst? Oder hast du nur rationale Ängste?
Ich habe vielleicht mal eine Höhenangst, aber dann geht's. Also, weißt du, wenn du als Fotograf, wenn du 35 Jahre selbstständig bist, hast du viel erlebt. Du hast Höhen erlebt und du hast Tiefen erlebt. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo du vor manchen Sachen gar keine Angst mehr hast, weil das geht eh immer weiter. Das funktioniert alles schon.
Hast du einen Plan B jemals? Also technischer Zeichner, ob wir es lieber...
Ja, das war kein Plan.
Machst du das noch manchmal so für Spaß, so zeichnen?
Ich habe alle Tuschestifte und alles noch zu Hause. Ich habe das alles noch und ich mache es auch irgendwann mal wieder, ja.
Cool.
Ja.
Richtig cool. Finde ich total schön. Habe ich dich überrannt? Habe ich dich überrannt? Okay, okay. Gut, gut, gut. Ich wollte noch irgendwas fragen bezüglich... Achso, wollen wir das andere Getränk noch aufmachen?
Noch eins? Lass uns doch erstmal den rumdrehen.
Das andere Getränk... Hast du noch was dabei oder geht's um... Dann ist es... Okay, dann weiß ich, um was es für ein Getränk es geht. Ja, dann mach es doch auf. Ich erzähle mal was dazu. Also vorab... bevor wir hier gestartet sind, ist deine Mutter auf mich zugekommen, hat nochmal gefragt, ob wir wissen, wie dieser Flaschenöffner funktioniert oder der Korkenzieher funktioniert, so rum. Also entweder blamieren wir uns gleich und du musst aufspringen und uns helfen oder wir kriegen es jetzt noch sehr elegant hin. Erstmal, genau, das Opinel, du hast es nicht gesichert. Du hast es nicht gesichert. Danke. Danke. Das... Übrigens, mein Papa, den muss ich auch immer daran erinnern, dass er das Opinel-Messer wieder sichert. Wir haben eine Flasche Wein. Genau die Reaktion hatte ich gehofft. Wir haben eine Flasche Wein gekriegt und zwar, wer fleißig unseren Podcast hört, und das sind hoffentlich alle, die hier sitzen, wir hatten vor einigen Folgen Barry Fouden bei uns zu Gast und Barry hat sehr ausführlich über seinen Weinkeller gesprochen. Jetzt ist. Also für die Leute, die jetzt nicht hier sitzen und es live miterlebt haben, für die Leute, die jetzt am Podcast-Empfangsgerät sitzen, es ist genau der Fall eingetreten, der Korkenzieher wurde nicht verstanden. Aber jetzt hat es geklappt. Wir haben eine Weinflasche geschenkt bekommen, nachträglich von Barry, und zwar einen Rotwein. Der Korken bleibt für immer da drin. Und diesen Rotwein hat uns Barry noch nachträglich nachgereicht. Und den können wir jetzt natürlich probieren. Und da ist Yannick Pfeiffer. Yannick, hol dir dein Glas ab. Yannick, oh, ist auch ein gut gefülltes Glas. Das ist ein Weißwein? What? Okay, ich hab Blödsinn erzählt, das ist ein Weißwein. Barry hat uns einen Wein geschenkt, eine Anzugsweste, weil hatten wir auch drüber gesprochen, und eine Zigarre, die auch hier vorne liegt, wo wir auch... Darf ich dir Feuer geben? Ich glaube, hier unten dürfen wir nicht. Nee, lieber nicht hier unten. Also das machen wir noch oben im Hof. Könnt ihr mit zugucken? Ich finde es immer noch den schwierigsten Teil an dem heutigen Abend, dass wir halt tatsächlich an dieser Zigarre paffen werden. Aber ja, warum? Warum? Es ist Zigarre. Also wer noch ein Highlight erleben möchte im Anschluss an diese Live-Podcast-Folge, ihr dürft uns oben im Hof live damit bei beobachten, wie wir an der Zigarre paffen. Und jetzt probieren wir erstmal den Wein.
Der ist gut, aber nach Apfelwein und Rum jetzt den Wein.
Also du hast
der ist wirklich gut.
Ohne dir zu nahe zu treten, du hast am meisten Masse von uns. Du verträgst das am allerbesten und ich hatte kein Frühstück. Das möchte ich nochmal kurz...
Also sind wir auf dem gleichen Stand,
oder? Ich hatte Frühstück, aber ich hatte nur Frühstück. So. Mir geht's auch noch gut.
Na, das wird dann nur lustig.
Also, der Wein kommt aus Italien und ich sage das nicht ohne Grund, sondern aus... Ja, guck mal, man muss noch ein bisschen überleiten. Ein bisschen. Also der Wein kommt, ich weiß gar nicht genau, wo er herkommt, aber er kommt aus Italien. Und ich sage das, weil du noch was Spannendes erzählen willst von einer Zeit, wo du nicht hier fotografieren wirst, sondern wo du unterwegs sein wirst.
Ja.
Und du wolltest gerne darüber sprechen und es interessiert mich auch brennend. Warum?
Ja, drei Fahrradverrückte und ich, wir hatten die Idee, wir werden am 29. August von hier mit dem Fahrrad bis nach Venedig fahren. Und... ihr müsst applaudieren, wenn wir angekommen sind. Ja. Ich hatte letztes Jahr so eine verrückte Idee. Ich habe eine alte Versorgungsstraße von den Römern, einen alten Römerweg, die Via Claudia Augusta, und die führt von Donauwörth bis nach Venedig. Und da ich mir ein neues Fahrrad gekauft habe und total Bock drauf hatte, habe ich Leute gesucht, die das mit mir machen. Und ich habe 3 gefunden und vielleicht noch ein paar mehr, die Etappen mitfahren. Und wir werden von hier über Donauwörth, über den Rechenpass, über den Fernpass, über die Dolomiten bis nach Venedig fahren.
Wie viele Kilometer sind das?
1079.
E-Bike?
Natürlich E-Bike.
Und werdet ihr das irgendwie auch dokumentieren? Nimmst du deine Kamera mit? Oder?
Ich muss für 2 Wochen Gepäck auf einem Fahrrad mitnehmen.
Ja, Prioritäten, und Volker.
Das heißt, eine Unterhose, eine Kameraausrüstung oder was? Ja. Also natürlich dokumentieren wir es. Ich meine, es gibt ja Handys, die machen das ja auch leider gut. Ja, und es wird was zu sehen sein. Wir werden das auch fotografieren, weil ich glaube, das machst du nicht 3-mal in deinem Leben. Das machst du einfach 1-mal oder vielleicht 2-mal.
Wie lange ist man da unterwegs, realistisch gesehen?
Also reine Fahrzeit haben wir, glaube ich, 12 Tage. Und wir haben 4 Tage Puffer, wenn der Poppes mal nicht mehr will oder ein Fahrrad kaputt ist oder wir einfach keine Lust haben oder an irgendeinem Bergsee sitzen und sagen, da bleiben wir jetzt. Also wir haben Puffer oder wenn einer vielleicht auch mal krank ist oder man nicht so fahren kann. Und 12 Tage ungefähr ist die Fahrzeit.
Ich hatte gerade noch eine ganz konkrete Frage dazu. Ah ja, und zwar hast du so eine Fahrradhose, die so mit so Gel ist? Hast du so ein Onesie?
Also,
mit so Trägern?
Bist du ausgerüstet? Ein Kollege hat sich jetzt so eine Fahrradhose gekauft. Gekauft. Das ist der Rum. Der macht ein Spiel hier. Nein, ich glaube, ich brauche keine Fahrradhose. Ich weiß es nicht.
Volker, lass mir.
Ich habe hier meine Hose, die ich für alles anhab.
Lass es dir von mir und von allen anderen, die jetzt hier gerade so ein bisschen gesagt haben. Du brauchst sie. Ein Tag auf dem Fahrrad, du bist am Arsch. Literally.
Nein, also bei allem Respekt, danke für den Tipp, aber ich fahre jeden Tag Fahrrad und manchmal auch 100 Kilometer am Tag.
Mit Unterbrechung aber, oder?
Ja, aber ich brauche keine Fahrradhose.
Das ist anders. Du brauchst die Fahrradhose. Nimm mal keine Fahrradhose mit. Und dann denkst du an mich.
Ich überleg's mir.
Ich würde dir meine leihen.
Welche Farbe?
Die schwarz. Innen ist die pink. Dieses Gelbpolster.
Ja, aber wenn ich die anhatte, kannst du die nicht mehr anziehen. Ich kaufe mir dann besser eine.
Ja? Ich kann das empfehlen. Und ich hätte das vorher auch nicht gewusst, aber es war. ich habe von den Besten gelernt. Ja. Und ich habe auch auf die harte Tour gelernt. Kauf die Fahrradhose.
Du hast gerade auf deinem Tablet schon einen Teil von unserem Bogen offen. Ja, das ist komplett unten. Entweder oder. Wollen wir mal ein bisschen entweder oder machen, um wieder so ein bisschen Normalität hier reinzukriegen. Also wir wissen jetzt alle, dass wir uns, ich weiß nicht, ob wir einen Abschluss hier machen, weil es gibt, glaube ich, noch einiges hier, was wir bereden können. Aber wir machen jetzt mal wieder so ein bisschen Normalität und wir nehmen eine Kategorie, die wir wirklich bei dem allerersten Brainstorming für diesen Podcast als Kategorie drin haben. Wir haben sogar einen Jingle dafür. An der Stelle, hallo Benny, du sitzt da. Benny, unser Komponist. Ja. Es ist ein Jingle, den wir, glaube ich, mittlerweile sogar ein bisschen zweckentfremdet haben, aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber wir hatten mal so die Idee, man klaut von den Besten. Und es gibt von der Zeit den Alles gesagt Podcast, die haben so eine Kategorie mit entweder oder, A oder B. Und da wird wirklich einfach nur 2 Optionen gesagt. Du musst ohne Kommentar sagen, was davon für dich passt. Und das wollen wir jetzt einfach mal traditionsgemäß dafür machen, dafür, dass die Flieger hier so laut sind. Wir machen jetzt einfach mal entweder oder und danach kommt es in diesem Podcast nie wieder vor. Aber heute ist so ein Tag, wo wir es einfach mal machen können. Wir trinken gleich noch einen Rum.
Wir wechseln uns ab.
Erste Frage. Weitwinkel oder Makro?
Weitwinkel.
Porträt oder Reportage?
Reportage.
Ostpark oder Werner Park?
Wennerpark.
Krass.
Nein, Ostpark.
Wein oder Äppler?
Wein, oder?
Äppler.
Äppler.
Systemkamera oder Spiegelreflex?
Spiegelreflex.
Kaffee daheim oder auf dem Markt?
Daheim.
Freihand oder Stativ?
Freihand.
Auftrag oder frei?
Boah. Freier Auftrag. Nein, Auftrag.
Ich glaube, das nächste wird jetzt sehr, sehr klar sein. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Print oder online?
Print.
Weinfest oder Klassikertreffen?
Oh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Klassikertreffen. Keine Kommentare, bitte.
Okay. Spontan oder gestellt?
Spontan.
Und jetzt ist es so schön, dass ich jetzt die letzte habe, weil es ist so die Parteilichkeit, die jetzt rausfällt. Mainspitze oder Echo?
Da ich überwiegend für die Mainspitze unterwegs war, Mainspitze.
Das musst du jetzt erstmal verdauen. Das musst du verdauen.
Schon, ja. Ist ja aber eigentlich auch egal mittlerweile, ne?
Ja, leider. Wie mir sagt, eine Konkurrenz wäre immer noch gut.
Ne? Hm. Na, kann man mal gucken, was da noch passiert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Offenheit für deine Runde jetzt gerade eben. Fand ich richtig cool. Und eigentlich fehlt uns nur noch ein Teil.
Achtung.
Du hast uns was mitgebracht, hoffe ich. Außer den Rum. Oder hast du den Fragebogen nicht richtig gelesen?
Ich habe den Fragebogen nicht richtig gelesen.
Wow, okay, wir zählen den Rum. Du hast eigentlich noch ein Geschenk mitbringen. Oh mein Gott.
Scheiße, der Rum ist ein Geschenk.
Okay, ich zähle das.
Das tut mir leid. Das ist
schon in dem Zustand bin, in dem ich bin.
Wenn wir gerade mit dem organisiert sind und dem strukturiert, das ist genau der Punkt.
Okay. Ich check, was du meinst.
Ja?
Alles klar.
Hat vielleicht jemand aus dem Publikum ein Gastgeschenk dabei?
Oh mein Gott, ich habe ein Geschenk.
Du hast ein Geschenk?
Ja.
Was ist das Geschenk?
Ich habe es vergessen. Also ich habe vergessen, das zu sagen, aber ich habe ein Geschenk. Crazy. Und zwar haben mich voll viele auf mein T-Shirt angesprochen, was ich auch sehr liebe. Wer es noch nicht gesehen hat, ich stehe mal kurz auf. Steht irgendwo ein Glas vor mir? Nee. Und ich habe mir gedacht, eigentlich bist du ja auch so eine Art Carla Kolumna, ne? Du bist schon eine Art Carla Kolumna auf eine Art, oder? Du bist schon ein Reporter, du bist schon ein Fotoreporter.
Ja, bin ich. Ja, Achtung, ich ziehe das T-Shirt aber nicht an jetzt.
Fairerweise, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dir passt. Lila. Es ist pink und du nimmst es.
Müssen wir das jetzt immer so machen? Gut.
Ich krieg immer so kleine T-Shirts.
Okay, fair. Ich muss volle Transparenz. Also, diese Serie gibt's nicht mehr. Und ich bin große Kleiderkreise-Vinted-Person. Und dann ist es aufgeploppt. Ich habe so eine permanente Suche, wo ich so einen Ticker bekomme. Immer wenn ein Artikel hochgeladen wird, wo der Hashtag Carla Kolumna ist, kriege ich eine Meldung, weil ich das T-Shirt so geil finde. Und manchmal gibt es auch mehrere Sachen davon. Und dann kam die Notification und es war XL. Habe ich mir gedacht, komm, das könnte schon passen. Und ich finde, das kann passen.
Aber wisst ihr, was früher XL für ein großes T-Shirt war? Wisst ihr das noch?
Okay, wir machen einen Deal. Du probierst es an, wenn es nicht passt, nehme ich es. Wieder zurück.
Es passt schon.
Ich glaube auch. Beim nächsten Termin will ich dich in diesem T-Shirt sehen. So aber. Ich dachte, das kommt schon, das ist schon ganz gut für dich. Genau, das ist Stretch. So ist es nämlich. Ich freue mich, dass das dir gefällt. Pink steht jedem. Oder das ist ja auch, das ist ja auch kein Pink. Das ist ja Fuchs, ja, oder so. Move.
Presswurst.
Ja, Preppe. Die Farbe stimmt, das stimmt. Ich glaube, wir sind ziemlich am Ende, so in jeder Hinsicht.
Ja. Also, es ist gerade so ein wunderbarer Moment. Wir haben bei Steilzeit immer so ein bisschen so Zeitparadoxon. Das heißt, manchmal sind wir irgendwie mit der Aufnahme oder mit der Vorproduktion so weit, dass es schon irgendwie so Insider gibt, die wir wissen, aber ihr noch nicht, weil ihr es noch nicht gehört habt. Und die T-Shirt-Lore wird noch etwas vertieft, denn ich habe auch ein wunderbares T-Shirt an. Was es damit aber auf sich hat, das erfahrt ihr erst nächsten Freitag. Nee, übernächsten Freitag. Aber ihr habt es schon mal gesehen. Und jetzt wird es euch die nächste Woche eigentlich so ein bisschen mitbegleiten. Warum trägt der Bean Nut Nut auf dem T-Shirt? Nut Nut! Ja. Also, ich erhebe mich. Es sei denn, du möchtest noch gerne was sagen.
Ja, will ich. Also ich finde es total geil, dass ihr alle gekommen seid. Das fand super, danke. Ich war wirklich überwältigt heute Abend, muss ich wirklich sagen.
Wenn ich aufstehe. So, genau. Geil. Wie schön, wie schön. Es kann keine Zugabe geben, aber es gibt immer noch so einen Standard. Also jetzt müssen wir uns natürlich erstmal Danke sagen. Wir müssen Danke sagen bei Volker, dass du heute dabei gewesen bist. Einen Riesenapplaus nochmal für Volker. Du darfst dich jetzt in den großen Reigen der Steilzeit-Alumni eingliedern. Viele davon, die auch jetzt schon hier im Publikum mitsitzen. Das heißt, beim nächsten Live-Podcast sitzt du halt da, aber nicht mehr hier. Vielleicht auch so ein bisschen, was die Anspannung angeht, angenehmer. Jetzt geht's. Jetzt können wir noch weitermachen. Vielleicht gibt's noch eine wir haben noch ein bisschen rum, wir haben noch ein bisschen Wein, also wir sitzen noch ein bisschen länger hier. Ein riesiges Dankeschön an das Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim, dass wir jetzt wetterbedingt hier in den Keller ausweichen konnten. Dann selbstverständlich einen riesigen Dank an Kultur 123, an den Kultursommer generell, an die gesamte Organisation, dass es wir immer wieder uns melden können und sagen, wir wollen Live-Podcast machen. Diesmal war es, glaube ich, sogar, dass Kim auf schon mal vorher geschrieben hat, ob wir es wieder machen möchten. Nick einfach. Für mich, super, danke. Also wir sind schon irgendwie etablierter Teil vom Kultursommer, das ist eigentlich auch ganz nett. Riesigen Dank an Kultur 123, auch dass es so spontan mit dem Umzug hier in den Keller funktioniert hat. Riesigen Applaus dafür. Das geht letztendlich auch an euch. Kultursommer geht noch ein paar Tage. Ich glaube, bis zum 23. Juli geht er noch. Also schaut gerne nochmal ins Programmheft. Geht auch gerne, wenn auch möglich, spontan zu anderen Veranstaltungen. Ansonsten hört weiterhin diesen Podcast. Haltet weiterhin sturmfrei als Verein mit all seinen Projekten in Gedanken. Und wir gehen jetzt nochmal die Dankerunde weiter. Einmal jetzt versucht er sich so ein bisschen rauszuschleichen. Einen Riesenapplaus für Michael Schmidt, unseren Haus- und Hoffotografen, dass er heute mit vollem Körpereinsatz sich hier nochmal wunderbare Bilder gemacht hat. Wir freuen uns drauf. Dann an Benny Hartfall nochmal für die Intros, die ihr jetzt hier nicht gehört habt, aber für diejenigen, die es nachträglich nochmal anhören, natürlich die ganzen Jingles nochmal hören. Riesenapplaus für Benny. Und den allergrößten Applaus natürlich für euch, weil ihr wart heute da. Ihr habt zugehört, ihr habt einen wunderbaren Abend gehabt. Keine Widerworte. Riesigen Applaus für euch, für das beste Publikum, was man sich wünschen kann. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch meine Abmoderation, die ich diesmal nicht verkacken werde. Steilzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert von der Sparkassenstiftung Groß-Gerau, der Kultur, der... Fuck! von der Förderreihe Kulturmut und natürlich von der Stadt Rüsselsheim am Main. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Kommt gut nach Hause. Habt einen schönen Abend.